Dieser Podcast wird dir präsentiert von Campaign.plus. Dein Newsletter-Tool mit kinderleichten Automationen und einem wohl einzigartigen Template-Editor. Und das Beste, du kannst uns vollkommen kostenlos testen unter www.campaign.plus.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Ausgabe von Hidden Champions, dem Startup-Podcast, in dem ich, Selina, mit ganz tollen Gründerinnen und Gründern spreche, die über ihre Unternehmen sprechen und über die Höhen und Tiefen, die so eine Gründung mit sich bringt. Und heute habe ich auch wieder einen ganz spannenden Gast bei mir in der Folge. Manuel Meurer ist hier. Hi Manuel.
Hi Selina, danke, dass ich dabei sein darf.
Ich freue mich, dass du hier bist, Manuel. Und als treuer Zuhörer unseres Podcasts weißt du natürlich genau, wie wir heute anfangen. Und zwar mit dir, dieser schnellen Nummer, sage ich jetzt mal. genau, ich stelle dir entweder oder Fragen und du hast so eine knappe Minute Zeit, um uns die Antworten dazu zu geben.
Alles klar, schaffen wir.
Okay, gut, dann geht's los. Frage Nummer 1. Ordnung oder Chaos?
Ordnung, absolut.
Ehrlich?
Ja.
Okay.
Chaos, dann weiß ich nicht, ob ich es als Kind mal war, aber das wurde mir schon lange nicht mehr vorgeworfen.
Da würden wir vielleicht so ein bisschen aneinander ecken, wenn wir im selben Büro jetzt sitzen. Okay. Abenteuer oder All-Inclusive?
All-Inclusive, würde ich sagen.
Berlin oder Stockholm?
Ich habe lustigerweise mal in Stockholm gewohnt, 2 Jahre. Bin aber seit 10 Jahren in Berlin, deshalb würde ich Berlin sagen.
Früher Vogel oder Nachteule?
Früher Vogel.
Lieber ein Jahr täglich Social Media konsumieren oder ein Jahr gar nicht?
Ein Jahr gar nichts. So wenig wie möglich Social Media.
Ehrlich, ist das, tut es dir gut, das nicht zu tun oder sagst du einfach, es ist noch nie meins gewesen?
Es ist noch nie richtig meins gewesen und ich bin jetzt in die Apps der letzten Jahre, sage ich mal, in Instagram und TikTok und so nicht reingekommen. Also TikTok gucke ich mir an, wirklich, wenn ich 2 Minuten zu verschwenden habe. Facebook ist ja eigentlich komplett nutzlos geworden. Da habe ich jetzt selbst nicht mehr Leute. Man hat ja immer gesagt, auf Facebook logge ich mich noch ein, weil ich da Leute habe, mit denen ich auf Facebook hin und her schreibe. Aber selbst das ist, weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir jetzt auch nicht mehr so. Das heißt, wenn, hänge ich tatsächlich auf LinkedIn rum, einfach weil da beruflich mein Netzwerk ist.
Ja.
Aber gilt das als Social Media? Ist ja eher so ein Business-Netzwerk.
Ja.
Und deshalb versuche ich Social Media wirklich einfach zu vermeiden und es fällt mir auch nicht schwer.
Ah, okay. Bist du Veggie oder Fleischfresser?
Fleischfresser.
Optimist oder Pessimist?
Absoluter Optimist, natürlich.
Süß oder salzig?
Salzig.
Okay, also bei mir ist das so ein Kreislauf, ne? Das ist süß, salzig. Das ist halt so eine Schleife.
Nee, es geht um Süßigkeiten und nicht um Süßwasser oder Salzwasser.
Nee, also ich verbinde damit irgendwie so mich abends auf dem Sofa mit Snacks. Und dann ist das halt so ein Kreislauf, ne? Da fange ich mit Chips an und dann muss ich aber nach den Chips irgendwie noch was Süßes. Und danach muss ich dann wieder was Salziges.
Die Kombi wäre bei mir ganz schlecht. Da würde ich schnell aufhören.
Ich wünschte, ich könnte das auch dann. würdest du gerne für immer 25 sein, mit dem damaligen Mindset auch, oder für immer 45 mit dem Mindset?
Lieber 45. Also ich genieße es jetzt, älter zu sein und sehne mich nicht wirklich nach der Jugend zurück, muss ich sagen.
Und die letzte Frage, Radio oder Podcast?
Absolut Podcast. Wir haben ja auch selber einen Podcast, den ich sehr gerne moderiere und ich höre gerne Podcasts und Radio höre ich nur beim Zähneputzen, deshalb habe ich da gar nicht mehr so Berührungspunkte zu, also absolut Podcast.
Okay, ja, dann sind wir ja hier genau richtig und unter Kollegen sozusagen. Du als Podcast-Moderator, ich als Podcast-Moderatorin. Der Unterschied ist nur, du weißt noch viel besser Bescheid über Uplink. Und über Uplink wollen wir natürlich heute sprechen. Das ist quasi euer Startup, dein Startup. Magst du uns vorweg einmal ganz kurz nur, weil ich möchte gleich im Verlauf des Gesprächs dann noch ein bisschen tiefer eintauchen quasi in eure Geschichte, in das, was ihr tut. Mal mit einem Satz zusammengefasst, was ist Uplink? Oder auch zwei, komm.
Ja, ich kann es in einem. Es ist sehr einfach. Wir sind ein Netzwerk für IT-Freelancer. Das ist auch die Tagline. Ich bin großer Fan von sehr einfachen Taglines und nicht revolutionizing mit Cutting Edge und so weiter, sondern wir sind ein Netzwerk, eine Community für selbstständige Freiberufler, also Selbstständige oder Freiberufler oder Leute mit einer GmbH oder was auch immer, aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Also wir haben Mitglieder in unserer Community, sind wirklich größtenteils aus Deutschland, aber aus dem ganzen Dachraum. Und wir bieten eigentlich jetzt schon mehr als einen Satz. Vielleicht reicht das und du kannst noch nachfragen oder soll ich weitermachen?
Nein, für den Satz gerne noch zu Ende. Ich bin heute in Spendierlaune.
Okay, sehr gut. Genau, wir machen eigentlich grob zwei Sachen. Und zwar einmal haben wir diese Community. Das heißt, wir haben eine sehr aktive Online-Community bei uns in einem Slack-Workspace, zu dem alle unsere Mitglieder einen Zugang bekommen, wo sie alle möglichen Fragen und Diskussionen zum Thema Selbstständigkeit und Projekte und Kunden und Recruiter und Verträge und alles Mögliche führen können. Das ist so der eine Bereich. Und der andere Bereich ist, dass wir eine sehr einfache und faire und transparente Jobvermittlung machen. Also wir sprechen mit einer Menge Kunden, also Unternehmen, die Freelancer suchen. Das sind bei uns hauptsächlich Startups oder Agenturen oder Unternehmen so aus dem Mittelstand. Und besprechen mit denen, was deren Anforderungen sind. Dann posten wir die Projekte bei uns in der Community. Alle Mitglieder der Community können sich darauf bewerben. Und wir selektieren dann quasi nochmal die aus, die am besten zu den Rahmenbedingungen passen und stellen die beim Kunden vor. Und ab dann übernimmt quasi Kunde und Freelancer, machen ihre Interviews. Und wenn es dann zu einer Zusammenarbeit kommt, dann berechnen wir dem Freelancer dafür eine kleine Gebühr. Das ist auch, unterscheidet uns auch von vielen anderen Projektvermittlern und Recruiting-Agenturen, dass wir nicht das Unternehmen quasi bitten, da was zu zahlen, sondern den Freelancer. Das hat auch verschiedene Gründe. Aber das ist so der Hauptpart, mit dem wir quasi Geld verdienen und alles andere, was wir machen, damit finanzieren.
Und da geht es um, ich weiß nicht, ob wir es schon mal gerade gesagt hatten, du hast es wahrscheinlich gesagt, aber ich will es nochmal unterstreichen. Es geht um Freelancer in der IT-Branche.
Richtig, genau. Also eigentlich zu 90% Entwickler, sage ich mal, wobei sich das auch mittlerweile vergrößert. Also wir sagen immer alles so unter dem IT-Deckmantel, das sind natürlich größtenteils Entwickler, aber auch Designer aus dem UX- oder UI-Bereich, das sind Leute aus dem agilen Projektmanagement, das sind Product-Leute, also Product-Manager oder Projektmanager. Und ja, dann gibt es so Bereiche wie DevOps, Data Science, neuerdings auch AI, also alles, was so dazugehört und was so unter dem IT-Deckmantel sich wiederfindet.
Und das ist nicht einfach so der Fall, denn du kommst aus der Branche. Also du warst 2016 rum auch selbst IT-Freelancer. Und war es tatsächlich ziemlich frustriert zu der Zeit. Und da würde ich gerne mal nachhaken, warum das denn so gewesen ist. Was hat dich da so frustriert und in den Wahnsinn getrieben?
Ich glaube, ich selber war gar nicht so frustriert, sondern ich habe ganz normal, in Anführungszeichen, als Freelancer hier in Berlin für verschiedene Firmen, also hauptsächlich so Startups und Medienfirmen, gearbeitet. Was ich immer sehr frustrierend fand zu der Zeit war, wenn ich mit diesen typischen IT-Recruiting-Firmen, also gerade mit den großen wie Gulp oder Hays oder anderen zu tun hatte, das war immer eine sehr unbefriedigende Erfahrung, denn der Großteil, also will ich auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber viele Leute in dieser Industrie betrachten die Freelancer wirklich als eine Ressource, die einfach an die Unternehmen verkauft wird. Das heißt, da geht es eigentlich nur darum, wie sieht dein CV aus, welche Buzzwords kommen da drin vor und wie ist dein Stundensatz. Und da die meisten Firmen die Unternehmen als Kunden haben, das heißt, die berechnen den Unternehmen einen Stunden- oder Tagessatz und bezahlen dem Freelancer einen Stunden- oder Tagessatz, das ist dieses typische Dreiecksverhältnis, die sitzen quasi dazwischen, ist deren Motivation immer, dem Freelancer weniger zu zahlen. Weil deren Marge ist quasi das, was dazwischen ist. Und das merkt man auch immer noch, dass da viele Verhandlungen sind. Und dass die teilweise 30-40% draufschlagen, ist auch kein Geheimnis. Also das kam mir eigentlich immer ja, da war ich immer ein bisschen unzufrieden, wenn ich mit diesen typischen Recruitern so zu tun hatte und über Projekte gesprochen habe. Ich habe dann auch ein, zweimal über die Projekte gemacht, aber ich glaube, jeder Freelancer oder jeder Entwickler war schon mal an dem Punkt, dass die gesagt haben, wir machen das jetzt selber von Entwicklern für Entwickler, alles sehr offen und transparent und fair. Also alles diese Merkmale, die man eigentlich bei Recruiter-Projekten oft vermisst. Und mit der Motivation habe ich eigentlich Uplink so gestartet, erstmal so als Nebenprojekt, weil ich gesagt habe, mir gefiel dieser Community-Ansatz. Ne? Also Community ist ja so ein Buzzword geworden. Also wenn man bei H&M einkaufen geht, ist man auf einmal in deren Community. Und wenn man sich an irgendeiner Webseite anmeldet, ist man auf einmal in deren Community. Aber das sind natürlich alles keine Communities. Für mich war das immer so, wenn ich weiß, wer sonst noch in der Community ist und freiwillig da drin bin und ich mich mit den anderen unterhalte und da auch einen Wert draus ziehe, ne, also gerne in der Community bin, dann ist es eine Community. Ansonsten bin ich Konsument oder Käufer oder was auch immer. Ne. Und mir gefiel immer dieses Community, weil ich glaube, IT-Freelancer in Deutschland oder in der DACH-Region, die haben sehr viel gemeinsam. Die haben, auch wenn sie 20 Jahre schon selbstständig sind, haben die immer eine Menge Fragen, die sie haben, ne? Wie kann man das besser machen, wie macht ihr euer Steuern, habt ihr dieses Tool schon benutzt und so weiter. Das heißt, da macht es wirklich Sinn, eine Community aufzubauen, wo die sich einfach gegenseitig helfen. Ja, auch erstmal ohne finanzielles Interesse, ohne zu sagen, ihr müsst jetzt hier 10 Euro im Monat zahlen. Ja. Und genau, das habe ich eigentlich so gestartet, dass ich gesagt habe, ich hole erstmal mein privates oder berufliches Umfeld, was ich als Freelancer zu der Zeit hatte, rein und bilde diese Community und lade dann immer mehr Leute ein. Und nebenbei mache ich diese Projektvermittlung. Ja, und mir gefiel immer dieser zweistufige Ansatz, weil normalerweise als Freelancer kriegst du eine E-Mail oder eine LinkedIn-Nachricht, wo einer schreibt, ich bin Recruiter XY, ich habe den und den Kunden, die suchen den für das Projekt, das geht dann los, das ist das, passt das für dich? Ne? Die kommen mit allen Informationen quasi durch die Tür gefallen. Und ich fand es attraktiver, wenn man sagt, wir machen erstmal diese Community oder diese Projektvermittlungs-, diesen Pool, ne, wo alle hinzugehen, beitreten und dann können wir sagen, okay, alle Projekte, die wir hier ausschreiben, da gibt es diese 10% Gebühr, bei uns sind es immer 10% und die muss der Freelancer zahlen und das sind die Konditionen, okay, die akzeptiere ich einmal. Und wenn ich die einmal akzeptiert habe, jetzt kann ich mir die Projekte angucken, die nach und nach reinkommen, ohne immer wieder über die Konditionen verhandeln zu müssen. Ja, dieser zweistufige Ansatz, der gefiel mir einfach. Und genau, deshalb habe ich Uplink gestartet mit diesem Community-Konzept. Das ist dann auch sehr schnell gewachsen und ist dann sehr schnell mein Hauptprojekt geworden. Dann habe ich mit dem Freelancen so aufgehört, habe das so auslaufen lassen. Mhm. Und das haben wir eigentlich so über die letzten 6-7 Jahre so peu à peu aufgebaut. Also an diesem Grundkonzept, was wir von Anfang an hatten, hat sich da auch nicht viel geändert. Es ist eine Menge Zeugs dazugekommen, was wir jetzt noch machen, aber so mit der Community und der Projektvermittlung, das war eigentlich so immer noch der ursprüngliche Ansatz.
Mhm. Du hast ja jetzt auch schon so ein bisschen von dem Weg erzählt und sagst auch selbst, du hattest am Anfang halt gar keine Erfahrung eigentlich, was diesen Recruiting-Bereich betrifft und eben auch den Aufbau einer Community, wie das überhaupt so gestaltet wird und hast dich da irgendwie so reingefuchst. Was würdest du denn jetzt rückblickend sagen, ist so, dass die größte Herausforderung für dich gewesen in diesem Aufbau von Uplink?
Na, wie du sagst, ich hatte von dem ganzen Recruiting-Thema wirklich nur die Erfahrung, weil ich irgendwie Kontakt mit Recruitern hatte, aber wie das wirklich funktioniert, ne, also wie die man als eigentlich übernehmen wir ja jetzt auch so den Teil des Recruiters, ne, dass wir mit den Endkunden, mit den Unternehmen sprechen, wie man das effektiv macht und wie was die Arbeit beinhaltet, ne, wie viel Kommunikation, wie viel Follow-up und so weiter. Das musste ich mir alles quasi aneignen. Da bin ich jetzt sehr froh, weil seit einigen Jahren ist mein Kollege Nick dabei. Der ist durch die harte Schule ein halbes Jahr bei Gulp und ein halbes Jahr bei Hays gegangen, also wirklich so bei den größten Recruitern und hat da von der Pike auf gut Deutsch gelernt, wie das eigentlich geht. Ne? Und von dem habe ich da auf jeden Fall noch super viel gelernt in den letzten Jahren. Und das mit der Community, ja, da muss man natürlich, macht man über die Jahre auch sehr viele Erlebnisse und man geht da erstmal so ein bisschen blauäugig ran. Das finde ich auch gut, dass man an so Sachen blauäugig rangeht, weil oft, wenn man weiß, was für Probleme noch kommen oder was für eine Komplexität da drin steht, dann würde man es vielleicht gar nicht machen. Also hätte ich jetzt Uplink noch nicht gestartet und wäre in der Zeitmaschine 7 Jahre zurück mit dem Wissen, was da alles kommt, ich würde es ja immer noch machen, aber ich glaube, es gibt Fälle, wo man dann sagen würde, oh nee, das wird zu hart, das wird zu schwer, das mache ich nicht. Und bei der Community, da musste ich einfach lernen, da habe ich eine Menge drüber gelesen, wie man so Community-Management und Moderation macht, weil man da teilweise auch wirklich durchgreifen muss und Leuten sagen muss, nee, so geht's nicht, der Ton ist hier in der Community nicht angebracht. Und da gibt's dann auch immer Leute, die ein gewisses so Entitlement, sagt man auf Englisch, ne? Also die sind dann da drin in dieser kostenlosen Community und fühlen sich so, als müsste man ihnen dazu arbeiten und jetzt hätten sie immer recht und sie könnten die Regeln machen und so. Da mussten wir schon, jetzt nicht zu oft, aber einige Male haben wir dann so einen Code of Conduct gemacht, ne? Und haben gesagt, Leute, haltet euch bitte daran, ne? Auf gut Deutsch, seid nett zueinander, also nicht auf bestimmte Art und Weise miteinander reden. Und genau, da gab es eigentlich auch eine Menge zu lernen, was aber Gott sei Dank ganz gut geklappt hat. Also da gab es eigentlich keine Katastrophen, die da passiert sind.
Mhm. Bei der Community ist es auch so, dass du gesagt hast, dass das organische Wachstum eigentlich viel nachhaltiger ist, als wenn man jetzt irgendwie das anders bewerkstelligt, anders aufzieht. Also ihr habt das ja versucht, so sehr durch Mundpropaganda, durch Empfehlungen irgendwie groß zu machen. Wieso glaubst du, hat das bei euch so gut funktioniert und warum ist das für euch die richtige Strategie gewesen? Also gerade im Hinblick auf dieses nachhaltig, das ist mir irgendwie so im Ohr geblieben quasi, dass du das gesagt hast. Wieso glaubst du, dass...
Ja, ich glaube, dass in dem Bereich Freelancer und Entwickler gibt es sehr viele Firmen, die halt sagen, wir haben 50.000 Profile in der Datenbank. Wir sind die größte Community oder das größte Netzwerk und so. Also als Freelancer wird man da immer mit konfrontiert und das wäre für mich eigentlich gar nicht das Attraktive. Also ich will nicht Teil der größten Community sein und ich habe mich oder kein Freelancer macht es an, jetzt das 50.000. Profil in irgendeiner Datenbank zu sein. Mhm. Das heißt, die Größe, die zieht auf Kundenseite, weil man da, ob 50.000 da wirklich nötig ist oder ob man sagen kann, wir haben 5.000 oder 10.000 Leute in der Community oder in der Datenbank, sei mal dahingestellt. Aber da zieht das, wenn man sagt, wir haben so und so viele Leute. Das heißt, für alle eure Anforderungen, für alle Projekte haben wir die richtigen Leute, die auch verfügbar sind und so weiter. Aber auf Freelancer-Seite oder auf Mitglieder-Seite dachte ich immer, man muss sich so ein Standing aufbauen, ne? Man muss sich eine Reputation aufbauen und das geht nur langsam, das kann man nicht beschleunigen. Da kann man Marketingmaßnahmen machen, also dass mehr Leute in die Community kommen, aber eigentlich muss man, am gesündesten ist man, wenn man durch Empfehlungen wächst, ne? Also wenn 100 Leute drin sind und jeder sagt ein, zwei anderen Kollegen, hey, guck mal, die Community macht Spaß und ist hilfreich und so, komm doch auch rein. Das sind dann auch wirklich die Leute, die freiwillig reinkommen und die nicht nur sich das mal anschauen und dann nach 3 Tagen eine Karteileiche sind. Mhm. Deshalb hat das für uns eigentlich super gut funktioniert, dass wir einfach das so peu à peu gemacht haben, haben eigentlich nie irgendwelche bezahlten Maßnahmen oder so gemacht, um die Community weiter zu befeuern. Und mittlerweile wachsen wir so um ungefähr 100 Mitglieder im Monat. Mal sind es auch 200. Ne? Während Corona waren es dann sehr viele. Dann jetzt im Sommerloch in den nächsten 2 Monaten werden es wieder weniger sein. Aber wir haben mittlerweile 3.500 Mitglieder. Und ich finde so die Geschwindigkeit, in der wir wachsen, eigentlich ganz angenehm. Mhm. Weil man will sich ja auch, jetzt kann man uns nicht alle Profile anschauen, die dazukommen, aber am Anfang habe ich mit allen einmal gesprochen und habe mir alle CVs angeguckt und so, weil ich wirklich wollte, dass so der Kern der Community, dass es auch wirklich Leute sind, die dabei sein wollen. Da haben immer wieder über die Jahre auch versucht, sich so Recruiter oder Kunden oder irgendwelche Leute so ein bisschen einzuschleichen, ne? Oder auch so Coaches, die in der IT-Szene so nicht so ein gutes Standing haben. Ne? Also da gibt es so viele Coaches, die dir helfen, selbst Coach zu werden und so weiter. Da gibt es auch gute, aber hatten wir auch mal einen Fall, dass wir einen dabei hatten, der hat dann angefangen, alle Leute anzuschreiben, ne, und wollte sich einfach mal unterhalten. Mhm. Also da muss man auch Zeit und Muße zu haben, diese Moderation zu machen. Und deshalb hat sich das für uns als sehr gut rausgestellt, dass wir so in der Geschwindigkeit quasi gewachsen sind.
Ich fand es auch irgendwie super schön, bei euch auf der Seite zu sehen, dass ihr halt auch so ihr habt ein Wort dafür, Meetings sind es, aber die heißen bei euch anders. Wie heißen die nochmal? Dass ihr euch auch mal so trefft in gewissen Städten und wirklich in Person auch mal dann zusammen seid, von überall herkommt. Das fand ich irgendwie total schön, weil man da so richtig gemerkt hat, dass das Wort Community nicht nur so ein Buzzword ist oder so, sondern dass es halt wirklich auch gelebt wird, ne? Dass man eben auch sagt, ey, wir kommen dann mal zusammen, wir trinken was zusammen, wirklich in ganz entspannter Runde. Das fand ich ganz schön zu sehen.
Die Meetups.
Meetups, genau.
Ja, genau. Ja, da haben wir auch relativ früh hier in Berlin mit angefangen. Und ich dachte mir immer, wie du sagst, eine Community muss sich einfach mal treffen. Ne? Klar ist, online können alle Leute mitmachen oder sowas, aber es geht eigentlich nichts darüber, auch für uns als Uplink-Team quasi den Leuten mal die Hand geschüttelt zu haben und mal persönlich zu fragen, hey, woran arbeitet ihr gerade, was für ein Projekt, und mal die Storys so, die man im Slack immer mitliest, aber auch mal persönlich zu hören. Und deshalb sind die auch für uns immer ein richtiger Energiekick. Jetzt hatten wir gerade letzte Woche unser Sommerfest, wo wieder über 100 Leute gekommen sind, und wir haben Leute wieder gesehen, die wir jetzt seit 2-3 Jahren teilweise schon nicht gesehen haben. Also das gibt einem echt immer noch so ein bisschen die Energie, um weiterzumachen und auch die Phasen, die vielleicht mal nicht so inspiriert sind, durchstehen zu können.
Ja, cool. Wenn wir jetzt mal wirklich in die Praxis gehen, sozusagen euer alltägliches Arbeiten mal beleuchten. Das ist so, dass dann die Unternehmen die Projekte einstellen und sich darauf ja die Freelancer dann bewerben können und ihr dann schon mal so ein bisschen diesen Recruiter-Job eben ausübt, also schaut, welches Profil passt denn überhaupt wirklich zu diesem Projekt. Und da wollte ich gerne mal wissen, was ist denn so diese Auswahl, die das Unternehmen dann bekommt tatsächlich? Also habt ihr da eine Anzahl oder also dass ihr immer sagt, hey, ihr bekommt auf jeden Fall irgendwie 5 von uns vorgeschlagen, oder achtet ihr wirklich darauf, dass es wirklich nur die Top, weiß ich nicht, vielleicht auch mal nur Top 2 sind, die eben exakt darauf passen? Also wie funktioniert euer Auswahlprinzip?
Ja, also standardmäßig versuchen wir immer 3 Kandidaten vorzustellen. Ja, damit der Kunde, das Unternehmen, also wirklich so ein paar verschiedene Profile hat, mit allen mal sprechen kann und dann sich jemanden aussuchen kann. Also das ist natürlich manchmal nicht möglich, weil man manchmal so spezielle Anfragen hat, dass man froh ist, eigentlich einen Kandidaten zu finden, der da gut passt. Und manchmal hat man, wenn es jetzt um einen Standard-WordPress-Job, der flexibel und einigermaßen gut bezahlt ist, geht, hat man nach einer halben Stunde schon 20 Bewerbungen, die man alle vorstellen könnte. Also wir schauen dann immer, wer ist wirklich der beste Match, also nicht nur von den Rahmenbedingungen, sondern auch, wer hat schon mal für ein ähnliches Unternehmen gearbeitet, wer hat schon mal in der gleichen Branche gearbeitet. Also gibt es viele Branchen wie Automotive oder Medizin oder sowas, wo es wirklich von Vorteil ist, wenn man in der Branche schon Erfahrung hat und vielleicht auch Konkurrenzunternehmen schon kennt. So versuchen wir eigentlich die Auswahl zu machen. Und dann ist es auch so ein bisschen Bauchgefühl, weil bei den Entwicklern gibt es natürlich, oder bei den Freelancern gibt es auch eine Range von, ich sag mal in Anführungszeichen, der Berliner Startup-Hipster, der gerne mit dem MacBook und Chai Latte, wenn jemand die Anspielung auf Nordwolle versteht, in Berlin im Coworking-Space sitzt. Und auf der anderen Seite gibt es den anzugtragenden Berater, der gerne in längerfristigen Projekten digitale Transformationsprojekte mitmacht. Ne? Und der eine passt natürlich nicht zum einen Unternehmen, der andere passt nicht zum anderen Unternehmen. Also ein Berliner Startup würde dann wahrscheinlich mit dem Berater nicht so glücklich werden. Und ein großes Unternehmen, das eigentlich einen Berater braucht, würde mit dem Berliner Startup-Hipster nicht glücklich werden. Jetzt mal so ein bisschen pauschal gesagt. Genau, also das gehört auch noch dazu, dass wir einfach so unsere Erfahrungen mit einbringen und so ein bisschen nach Bauchgefühl gucken. Auch dann schauen, wer war schon mal über uns im Einsatz. Wir holen dann immer Referenzen ein von den Unternehmen, mit denen wir gearbeitet haben. Ne? Wenn jemand da im Einsatz war, schauen wir, wie ist die Zusammenarbeit gelaufen? Wird der wieder empfohlen werden und so? Und da haben wir jetzt einige Kandidaten, die wirklich schon 5, 6, 7 Mal für uns Projekte, also für uns, für Endkunden Projekte gemacht haben. Und das ist dann so eine sichere Bank. Wenn die sich bewerben und die verfügbar sind und von dem Skillset her passen, dann stellen wir die natürlich am liebsten vor, weil wir da eigentlich dann wenig Bedenken haben, dass es dann nicht klappen könnte.
Und gibt es bei euch auch so eine Matchrate? Also quasi, wenn ihr ein Projekt habt, ist es wirklich 100%, dass dann der genommen wird, den ihr auch vorschlagt? Oder ist auch mal halt nichts dabei, was natürlich auch irgendwie menschlich ist. Also ihr könnt ja auch dann nicht in die Glaskugel gucken, wie gut es dann in Wirklichkeit
macht. Absolut, absolut. Also manchmal ist es wirklich so, da finden wir einfach niemanden. Wenn es so sehr spezielle Themen sind oder wenn die Anforderungen nicht mit der Bezahlung übereinstimmen. Ne? Also einige Leute wollen da sich auf gut Deutsch einen Porsche kaufen und haben ein Budget für einen Volvo. Das passt dann einfach nicht. Also dann haben wir Leute, aber die bewerben sich dann und der Stundensatz liegt 30%, 40%, 50% darüber, was wir auch verstehen können. Und dann sagen wir den Unternehmen, hey, wir finden hier niemanden für den Stundensatz. Und die finden dann manchmal auf anderem Wege jemanden. Also das ist in keinster Weise irgendwie exklusiv, dass die jetzt sagen, also wir haben einige Kunden, die sagen, wir schreiben nur noch bei euch aus, weil das so gut klappt. Aber die meisten stellen ihr Projekt bei uns ein, gucken selber auf einer anderen Plattform, hören sich um, indem sie einfach Freunde und Bekannte fragen. Ne? Also da, deshalb geht es auch darum, immer sehr schnell zu sein, weil es dann natürlich zählt, wer als erstes wirklich einen guten Kandidaten dort vorstellt. Mit dem wird auch das erste Interview gemacht und der wird oder die wird dann im Zweifelsfall genommen. Wenn wir dann einen Tag später erst kommen, dann sagen die, ah nee, wir haben schon genug Leute in der Pipeline, da haben wir genug. Also das kann einmal sein, dass wir niemanden finden und es kann natürlich auch sein, dass wir 2, 3 Leute vorstellen, aber dann der Kunde auf anderen Wege schon Leute gefunden hat oder die Anforderungen sich doch geändert haben und dass es dann deshalb nicht zu einer Zusammenarbeit kommt.
Ihr habt bei euch auch auf der Seite stehen, dass die Interessen der Freelancer im Mittelpunkt stehen. Was bedeutet das jetzt wirklich im Detail? Wie unterstützt ihr die Freelancer denn da am besten? Weil im Grunde, ja klar, schaut ihr auch darauf, ne, du hast es ja gerade schon so ein bisschen erwähnt, wenn die Bezahlung nicht passt und so, das ist ein Aspekt, aber wodurch rückt ihr die Freelancer noch in die Mitte?
Also zum einen können wir in dem Slack-Workspace eigentlich super gut nachverfolgen, worüber die sprechen, was die für Wünsche und Bedürfnisse haben. Ne? Das ist ganz simpel, dass letztens einer geschrieben hat, hey, wir hätten gern hier einen Channel, wo wir zu einem bestimmten Thema, also Thema Klimawandel und verschiedene Wege, wie man den bekämpfen kann, gerade in der IT, ne? Weil die IT eigentlich eine sehr energieintensive Branche ist, wo man auch eine Menge machen kann, um das umweltfreundlicher zu gestalten, dann legen wir den neuen Channel an und moderieren das so ein bisschen und laden die Leute dahin ein. Das machen wir auf jeden Fall, also alles, was die im Slack, also in unserer Online-Community da so machen. Dann haben wir selber einen Podcast, in dem wir regelmäßig auch andere CTOs oder interessante Leute aus der Digitalszene interviewen und da aber regelmäßig auch mit Leuten aus der Community sprechen. Ne, weil wir da oft Leute kennenlernen, wo wir sagen, das ist super spannend, was die machen. Die arbeiten dann als Freelancer und haben dann selber noch einen Podcast und sind gerade Vater oder Mutter geworden und haben noch ein Startup gegründet und so. Und da fragt man sich so einfach schon, hey, wie jongliert ihr das alles? Und da finde ich es dann immer super, wenn man sagt, hey, lass uns doch einfach eine halbe Stunde im Podcast drüber sprechen, weil es ein sehr, wie du weißt, ein sehr angenehmes Format ist, wo man einfach mal sehr offen über ein paar Fragen sprechen kann. Also so versuchen wir die dann dadurch natürlich auch nochmal ein bisschen zu pushen. Dann haben wir eine Menge andere Pläne noch, die wir dieses Jahr umsetzen wollen, nämlich, dass die Freelancer sich bei uns Profile machen können. Das haben wir bis jetzt so ein bisschen, war ich nie so ein riesen Fan von, weil eigentlich kein Freelancer kommt jetzt an und sagt, yes, ich brauche noch ein öffentliches Profil, was ich warten und aktuell halten muss, sondern jeder hat schon eine eigene Webseite und ein LinkedIn-Profil und auf anderen Portalen Profile. Aber wir haben gemerkt, dass es doch auch eine gute Möglichkeit ist, die Leute so in den Mittelpunkt zu stellen, wie du gesagt hast. Wenn die sich ein kleines Profil anlegen können, was man automatisch dann vielleicht aktuell hält. Aber wenn man denen auch da die Möglichkeit gibt, sich quasi nochmal zu präsentieren.
In eurer Community Slack wird ja auch dann mal sich gegenseitig beraten. Da gibt es auch, glaube ich, Experten, die auch mal zu Hilfe oder zur Unterstützung die man dazu ziehen kann. So. Und da habe ich mich gefragt, ob es denn vielleicht auch in deiner Vergangenheit und gerade auch bei diesem Hochziehen eines Startups irgendwelche Fehler gegeben hat, die du vielleicht auch in so einer Community besprechen würdest oder gerne besprochen hättest. Und dann würde ich natürlich gerne wissen, was so deiner Meinung nach vielleicht die schlechteste Entscheidung gewesen ist im Hinblick auf eben die Gründung eines Startups.
Also habe ich schon öfter über die Jahre darüber nachgedacht. Wir hatten, glaube ich, das Glück, dass eigentlich nie größere Katastrophen passiert sind. Also es hat sich nie, wir haben nie was gemacht, wo wir wirklich gemerkt haben, oh, das ist nach hinten losgegangen oder da ist was gar nicht, hat was gar nicht geklappt. Anfang des Jahres haben wir was gestartet, was ausprobiert. Das haben wir Recruiting as a Service genannt. wo wir einfach gemerkt haben, dass viele der Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, dass die nicht nur freiberufliche Experten suchen, sondern natürlich auch Festangestellte. Und gerade mit einem Unternehmen, mit dem wir da sehr eng verbandelt waren, haben wir dann gesagt, hey, können wir euch nicht helfen, quasi diese Festangestellten zu suchen? Ja, und sie haben gesagt, ja klar, gerne. Auch ein kleines Startup, haben auch mehr zu tun, als sie Hände und Zeit haben. Und dann haben wir das eine Zeit lang für die gemacht und das hat auch gut geklappt. Also wir haben die Jobs ausgeschrieben, haben die promoted, haben selber Kandidaten gesucht, haben mit den Kandidaten gesprochen, eine Vorauswahl gemacht, dann bei unserem Kunden vorgestellt. Das war alles super, aber wir hatten das immer im Hinterkopf, dass wir das, wenn möglich, eigentlich so automatisieren und strukturieren wollen, wie wir auch die ganze Freelancer-Vermittlung jetzt strukturiert haben. Da haben wir uns nämlich von Anfang an ein eigenes System gebaut. Wir haben da jetzt sehr ausgefeilte Prozesse, sage ich mal, die wir über die Jahre so wirklich optimiert haben. Und da haben wir eigentlich gemerkt, dass es bei der Vermittlung von Festangestellten, zumindest diesem Vertrieb, also dass man dann wirklich die Kandidaten anspricht und die Kandidaten sucht und interviewt, dass sich das nicht gut automatisieren lässt. Das war dann immer wieder die gleiche Arbeit, sehr viel persönliche Interaktion, Termine machen, Gespräche führen, CVs checken und weiterleiten. Also da war wenig, was man gut automatisieren oder vereinfachen konnte durch ein System. Und dann haben wir damit wieder aufgehört. Dann haben wir mit dem einen Kunden eine Zeit lang gearbeitet und der war auch happy, weil für die Position, das waren so 3 Stellen, hat er dann jeweils 1 oder 2 Kandidaten gefunden. Aber wir haben uns dann entschlossen, das nicht weiter zu verfolgen, weil wir im Endeffekt einfach unsere Zeit verkauft haben. Ja, und das ist jetzt nicht so attraktiv. Mhm. Also das ist was, das ist jetzt nicht schiefgelaufen, weil wir haben das als Experiment quasi, sind wir da rangegangen und haben gesagt, wir probieren es mal. Und war nicht so das, was wir jetzt in Zukunft machen wollen. Aber ansonsten kann ich dir leider nicht von größeren Fehlern oder Katastrophen berichten, die bei uns passiert.
Schade,
sind.
Die höre ich doch immer am liebsten.
Ja, nein. Ich hätte auch gern irgendeinen Schwank auf Lager, aber da müsste ich mir was ausdenken.
Ich finde, das ist doch eigentlich aber auch ein ganz, ganz schönes Learning, was wir dann jetzt auch hier nochmal so mitgeben können. Dass es auch, vollkommen okay ist, mal wieder Dinge loszulassen. Also eine Idee zu haben und es auszuprobieren und dann aber zu sagen, naja gut, das war es halt nicht und dann auch wieder loszulassen. Weil es gibt halt auch einige, die dann da so verharren und es unbedingt aber auf Biegen und Brechen irgendwie umsetzen wollen, weil es ja die Idee ist und sich damit so ein bisschen in den Ruin treiben. Und von daher finde ich, dass es doch ein schönes Beispiel ist, dass du sagst, es ist da jetzt auch dann nicht so mega schwer gefallen zu sagen, okay, gut, das haben wir jetzt probiert, hat nicht ganz so funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben und dann legen wir das ad acta und kümmern uns dann halt wieder um ein neues Projekt.
Absolut, ja.
Also von daher ist das doch auch ganz schön, dass wir das hier nochmal so ein bisschen mitgeben konnten. Zum Ende dieser Folge würde ich gerne nochmal so ein bisschen einmal kurz zumindest deine Meinung erfahren zum Thema Fachkräfte in der IT-Branche aktuell. Ich habe mich da natürlich so ein bisschen auch in die Nachrichten eingelesen und gerade so in diesem Jahr war es ja so, dass vor allen Dingen über dem großen Teich viele Stellen abgebaut wurden bei großen Tech-Konzernen eben. Und da habe ich mich gefragt, ist das denn nicht eigentlich auch eine mega günstige Lage für IT-Freelancer gerade jetzt momentan oder ist es trotzdem schwierig wie eh und je, da das richtige Projekt zu finden?
Also jetzt gerade ist es für Freelancer relativ schwierig. Wir hatten jetzt kommt sowieso die Sommerpause. So ab Mitte Juli bis Ende August passiert bei den meisten Unternehmen relativ wenig, weil in so Prozessen sind immer mehrere Leute involviert und mindestens einer ist gerade im Urlaub. Das heißt, da macht es jetzt eigentlich, also es werden jetzt weniger Projekte ausgeschrieben und weniger Projekte vergeben. Aber auch in den letzten Monaten gab es auf jeden Fall eine Projektflaute, die einfach mit einmal dem schwierigen Umfeld für Startups, was wir ja seit Anfang des Jahres oder schon Ende letzten Jahres in Deutschland haben, dass viele Geldgeber da viel genauer hinschauen und dass ein viel größerer Fokus eigentlich auf Profitabilität ist, statt auf schnellem Wachstum. Da war es die letzten Jahre eigentlich so, dass man relativ einfach, sage ich jetzt mal, große Geldbeträge kriegen konnte und große Firmen aufbauen wollte und dann auch sehr viel investiert hat und da nicht auf Profitabilität geachtet hat. Und das hat sich jetzt so ein bisschen umgedreht. Und deshalb gehen auch zurzeit viele Firmen pleite. Also man liest öfter, dass gerade Startups einfach den Betrieb einstellen, weil wenn man sich einmal auf diesen Weg begeben hat, über VC-Geld, also Wachstumskapital zu wachsen, dann ist man da auch auf so einem Weg, den man nicht also man kann dann nicht einfach die Kurve kriegen Richtung Profitabilität, weil das ganze Business oft gar nicht so aufgebaut ist. Ne? Man ist dann immer darauf angewiesen, dass man 2 Jahre oder anderthalb Jahre später wieder die nächste Finanzierungsrunde macht. Und wenn die dann ausbleibt, dann bleibt oft nur der Gang zum Amtsgericht, um die Insolvenz anzumelden. Also das ist jetzt sehr oft passiert. Also deshalb ist in dem Umfeld gerade es sehr schwierig für Freelancer Projekte zu finden. Und generell ist ja aufgrund der verschiedenen Krisen und Umstände, ne, aufgrund des Kriegs in der Ukraine, aufgrund der Inflation, aufgrund der Teuerungsraten und so, haben einfach viele Unternehmen so ein bisschen den Sparstiefel an und gehen Projekte gerade nicht an, die nicht absolut essentiell sind. Ne? Das heißt nicht, dass da nichts auf dem Markt ist, aber vieles wird verschoben. Es ist ein bisschen so wie die Situation wie in der Corona-Krise, wo auch am Anfang alle, also gerade unsere Kunden sind größtenteils kleinere Kunden, Startups und Agenturen, die haben erstmal alle stillgestanden, nach rechts und links geguckt und gesehen, alle anderen Firmen machen auch gerade nichts, okay, dann machen wir auch nichts. Alle Projekte erstmal auf Eis setzen, alle Freelancer erstmal nach Hause schicken und alles auf Null. Und dann nach einer Zeit, also es gab dann auch so einen gewissen Projektstau, finde ich ein schönes Wort, sodass nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr auf einmal eine Riesenwelle kam, weil alle Unternehmen gesagt haben, jo, jetzt müssen wir das alles aufholen, ne? Weil das sind ja Sachen, die müssen teilweise gemacht werden, also irgendwelche Digitalisierungssachen oder Wartung und Maintenance und sowas, das staut sich dann wirklich. Und da hoffen wir jetzt eigentlich so ein bisschen drauf, also im zweiten Halbjahr, so ab September, dass das hier bei uns auch passiert oder generell auf dem Markt passiert. Genau, das heißt, zurzeit ist es für Freelancer eine vergleichsweise schwierige Situation. Heißt nicht, dass man keine Projekte findet, aber wir merken, dass viele sich umschauen und auch Projekte annehmen, vielleicht zu einem Stundensatz, den sie früher nicht gemacht haben. Mhm. Ne? Viele Unternehmen nutzen das auch so natürlich so ein bisschen aus, um Projekte dann wirklich mit einem geringeren Stundensatz auszuschreiben. Einfach, weil sie wissen, dass es zurzeit eine Menge Kandidatinnen und Kandidaten gibt, die sich bewerben. Das heißt, sie können sich's erlauben. Genau, und generell zum Thema Fachkräftemangel oder Arbeitskräftemangel, kann man es ja schon fast nennen, sind ja nicht nur die Fachkräfte, da stehen wir uns in Deutschland so ein bisschen selbst im Wege, weil viele, gerade die größeren Unternehmen, arbeiten nicht mit Freelancern wegen einer gewissen Rechtsunsicherheit. Ne? Thema Scheinselbstständigkeit ist ein riesen Schreckgespenst in vielen Unternehmen. Ne? Also ich weiß es von Vodafone, die haben vor einem Jahr oder 2 Jahren gesagt, wir arbeiten jetzt gar nicht mehr mit Freelancern, viele andere größere Unternehmen, die da sehr viel Angst vor haben, weil die Scheinselbstständigkeit natürlich, wenn sie festgestellt wird in einer Beschäftigung eines Selbstständigen oder einer Selbstständigen, richtig gravierende Auswirkungen hat, ne? Gerade auf das Unternehmen. Also als Freelancer ist es auch nicht schön, aber die ganzen Sozialbeiträge, die müssen vom Unternehmen nachgezahlt werden. Und das ist eine ganz schlechte Situation, weil es eine riesen Unsicherheit gibt. Also es gibt keine sogenannten Positivkriterien. Ich als Freelancer kann nicht sagen, ich will jetzt für den Kunden arbeiten und ich mache das und das und das und deshalb kann ich nicht scheinselbstständig sein. Ne? Also es gibt nicht ein Kriterium, was man machen kann, wo man dann nie scheinselbstständig ist, sondern die deutsche Rentenversicherung, die das prüft, schaut sich immer den Einzelfall an und bewertet immer im Einzelfall, ob es wirklich eine selbstständige Tätigkeit war oder eine abhängige Beschäftigung. Ne? Und da gucken die sich verschiedene Sachen an, ob man weisungsbefugt war, ob man eine Telefonnummer beim Kunden hatte, ob man eine interne E-Mail-Adresse beim Kunden hatte, ob man zu irgendwelchen Firmenfeiern eingeladen wurde. Also es sind teilweise ganz absurde Kriterien. Und dann natürlich, wie sehr man bei der Arbeit wirklich ins Team eingebunden war. Also ich sag mal so, die verlängerte Werkbank, wie man Freelancer manchmal benutzt in Projekten, dass man einfach sagt, ich habe hier mein Team von 5 Entwicklern, aber wir haben eigentlich Arbeit für 10. Deshalb holen wir jetzt noch 5 Freelancer rein und die arbeiten wie die Festangestellten einfach ihre Tickets ab, ne, sind ganz normal eingebunden. Das ist eigentlich scheinselbstständig, weil die sind nicht, es gibt halt bestimmte Kriterien, was wirklich selbstständig ist. Ne? Wenn du den Auftrag annimmst, dass du den eigentlich abgeben kannst an Subunternehmer sozusagen, das muss eigentlich gegeben sein. Ne? Also der Auftraggeber kann dich nicht zwingen, dass du das direkt ausführst, sondern die Arbeit kann auch eigentlich abgegeben werden. Und noch verschiedene andere Kriterien. Genau, und wegen dieser, jetzt lange Rede, kurzer Sinn, wegen dieser Rechtsunsicherheit wird der Fachkräftemangel eigentlich nicht gut durch Freelancer zu lösen sein, bis die Politik da wirklich, also gibt es verschiedene Bestrebungen von verschiedenen Parteien. Einige Parteien verstehen das überhaupt nicht, andere verstehen das sehr gut, aber können auch nichts dran machen. Also gibt es verschiedene politische Bestrebungen, das eigentlich zu vereinfachen, auch in Brüssel, ne, als nicht alleine deutsche Sache. Aber ja, deshalb sind die Freelancer eigentlich zurzeit noch nicht die Lösung für das Thema Fachkräftemangel, wobei sie es eigentlich sein könnten. Also eigentlich, eigentlich ist es optimal dazu geeignet und gerade in unserer Post-Corona-Welt, wo viele Unternehmen sehr viel projektbasierter arbeiten und sehr viel iterativer arbeiten, ne, und das, was alles sehr gut zur Arbeit mit Selbstständigen passt, könnte es eigentlich gut passen, aber wie gesagt, da steht sich Deutschland leider ein bisschen selber im Wege.
Und es soll ja auch, habe ich zumindest gelesen, so das Arbeitsmodell Nummer 1 werden in Zukunft. Also ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Jahre im Voraus ich das, also ich habe jetzt auch nur noch diese Headline im Kopf, aber dass halt in 10 Jahren oder so halt es unglaublich viele freischaffende Menschen gibt. Deswegen wäre es da ja vielleicht mal ganz gut, da so ein bisschen nachzujustieren, liebe Politik, absolut, an der Stelle, falls man zuhört. Manuel, vielen, vielen Dank dafür, dass du mich auch da noch mal so ein bisschen mitgenommen hast in den IT-Arbeitsmarkt, aber auch generell, was Freelancer und Fachkräfte betrifft. Es war sehr, sehr interessant, mit dir heute zu sprechen über Uplink. Genau, wenn man euch finden möchte, dann geht das natürlich ganz normal, wenn man uplink.com
wir haben die schöne Domain uplink.tech, T-E-C-H, weil wir natürlich nicht das einzige Unternehmen sind, was Uplink heißt. Deshalb haben wir uns diese schöne Domain gesichert. Aber wenn man Uplink Freelancer oder Uplink Plattform oder irgendetwas googelt, dann landet man eigentlich direkt bei uns.
Damit man sofort fündig. Und jetzt können wir am Ende auch noch mal kurz ein bisschen Werbung machen, weil ich denke mir, wer jetzt noch nicht genug von Manuel hat, der kann ja einfach jetzt mal rüber switchen zu eurem Podcast. Wie heißt der denn? Das haben wir nämlich noch gar nicht gesagt.
Der heißt ganz einfach der Uplink-Podcast. Die Themen sind Freelancing, Startups und the Future of Work. Das sind so die Themen, die wir uns ausgesucht haben, die wir spannend finden. Und wie gesagt, wir haben jetzt 20 Episoden, glaube ich, gerade rausgebracht. Und ich oder mein Kollege Nick, wir moderieren das und sind auch immer sehr lockere Gespräche mit verschiedenen interessanten Leuten, entweder aus unserer Community oder von Startups oder von unseren Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten. Mhm. Also wenn ihr da noch Hörstoff braucht, schaut auf uplink.tech/podcast oder überall, wo es diese Podcasts gibt, sollten wir unter Uplink zu finden sein. Der CT, die Computerzeitschrift oder die Online-Magazin, die haben auch einen Podcast, der Uplink heißt, aber unserer ist an dem schönen, großen, orangenen Logo sehr gut zu erkennen.
Ja, da gibt es also Nachschub, wer jetzt noch nicht genug hat von Manuel und Uplink. Manuel, ich danke dir sehr, dass du hier heute zu Gast gewesen bist bei Hidden Champions.
Sehr gut, ich bedanke mich. Danke fürs Gespräch.
Und ich würde sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören uns dann einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.
Dieser Podcast wird dir präsentiert von Campaign.plus. Dein Newsletter-Tool mit kinderleichten Automationen und einem wohl einzigartigen Template-Editor. Und das Beste? Du kannst uns vollkommen kostenlos testen. Unter www.campaign.plus.